ganz liebe Grüße von meiner Frau mit. Wie schon angeklungen, und die meisten wissen es wahrscheinlich schon, haben wir seit Ende Januar nochmal Zuwachs bekommen. Irgendwann im Juni letztes Jahr kam meine Frau auf mich zu, sagte, du, da ist was gelaufen. Bin schwanger geworden. Dann ging sie 3 Wochen später zum Arzt, zum zweiten Mal, kommt zurück, war ganz durcheinander und sagt, du, ich bin nicht nur schwanger, sondern ich habe auch Zwillinge. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal mit. Nicht, dass der Arzt aus 2 4 macht. Und so ist es dann bei 2 geblieben. Wir wohnen im Schwarzwald. Ich denke auch, dass das die meisten wissen, im wunderbaren Schwarzwald, Nähe von Nagold. Ich betreue ja die Arbeit der KEB, Kinder-Evangelisationsbewegung in Russland, Georgien und Armenien. Seit 98, davor waren wir 10 Jahre in Bulgarien. Und es sieht so aus, dass wir zur Jahresmitte, also in einem Monat, die Leitung der Arbeit in Russland abgeben werden an Einheimische und werden uns dann noch einige Jahre weiter für Georgien und Armenien investieren. Ich möchte hier an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön weitersagen an alle hier in der Gemeinde für die wunderbare betende Unterstützung, für das aktive Teilnehmen an unserer Arbeit, auch für die finanzielle Zuwendungen. Ich war heute also wirklich sprachlos, ich wusste nicht, was ich sagen sollte bei den Kindern. Und ich finde es einfach schön, wie die Gemeinde hier sich so intensiv und aktiv an dieser so wichtigen Arbeit beteiligt, beschäftigt und teilnimmt. Und ich finde einfach diese Freundschaft zu Ihnen, zu euch, eine ganz große Bereicherung persönlicher Art, aber auch von der Arbeit her. Ich erzähle oft in Russland bei meinen Kollegen von der Gemeinde hier, wenn wir uns treffen als Mitarbeiter, spreche ich von dieser Gemeinde, die uns eben so aktiv betend und finanziell unterstützt. Vermutlich hat sich jeder heute Morgen gefragt, was soll dieser Text? Wir leben schon seit 6 Wochen, knapp 6 Wochen nach Ostern. Warum schon wieder Ostern? Warum schon wieder so ein Text über Ostern? Nun, ich könnte sagen, ich komme von Russland, die Russen feiern ein bisschen später Ostern, die sind dann im Kalender ein bisschen hinterher, zwischen 1 und 2, manchmal sogar 3 Wochen hinterher. Dieses Jahr waren 2 Wochen, sodass die erst im Anfang Mai Ostern gefeiert haben. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich oft reinfalle. Ich war mal auf einer Freizeit in Griechenland, habe einen Missionsabend und Missionsnachmittag gehalten und da wurde ich gebeten, ein Lied vorzuschlagen. Und da habe ich ein Lied vorgeschlagen und plötzlich lachte die ganze Gruppe. Und ich habe erst mal 5 Minuten gebraucht, um zu verstehen, dass es ein Weihnachtslied war. Und das war mitten im August und wir sahen dann vom wunderbaren Tannenbaum und so weiter. Aber der Grund für meine Botschaft ist eigentlich ein anderer. Oder der Grund für diese Entscheidung, heute über dieses Thema zu sprechen. Kurz nach Neujahr rief mich ein Freund von uns an. Wir haben auch 3 Söhne. Unser bis dahin Jüngster war ein Freund von einem dieser Söhne. Und wir sprachen so am Telefon über dies und jenes, über die Pläne für die Zukunft, auch über das vergangene Fest. Und plötzlich, und da fragte ich diesen Jürgen, sage ich, Jürgen, wie war das Fest? Ja, okay, schön und gut. Aber plötzlich, dann kam es aus ihm so heraus, er sagte, ich hasse Feste. Ich hasse Feste. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht. Er sagte, bei unseren Festen, da wird verglichen, da wird gezankt, da ist man beleidigt, da gefällt ihm dieses Geschenk nicht und jenes Geschenk nicht. Da guckt man auf den anderen und sagt, hast kein besseres aussuchen können. Und er sagte, für mich ist jedes Fest ein Fiasko. Nun, wir kommen von einigen Festen, Ostern, Himmelfahrt, wo von uns steht ja ein Fest in 10 Tagen, das Pfingstfest. Und so habe ich meine Botschaft heute mit dem Thema überschrieben, wenn das Fest zum Fiasko wird. Wenn das Fest zum Fiasko wird. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten bei uns in der Gemeinde ein paar ledige Frauen, nicht mehr Jugend, nicht mehr alt, noch nicht alt. Und sie sagten, für uns sind die Feste die schlimmsten Tage des Jahres, weil sich niemand um uns kümmert, weil niemand uns sieht, weil niemand uns kennt. Die Person, von der wir heute Morgen oder über die wir heute Morgen nachdenken möchten, erlebte auch so ein Fiasko. Und dabei hatte ihr Leben eigentlich ein Fest bis dahin. Maria von Magdala, oder die meisten Bibel sagen ja von Maria Magdalena. Magdala war der Ort, wo sie herkam. Von daher wird in der Bibel oft von ihr gesprochen als von Maria von Magdala. Es gibt ja einige Marias in der Bibel, die uns erwähnt wurden. Und diese Maria von Magdala erlebte eben an diesem ersten Tag der Woche, damals das erste neutestamentliche Osterfest, eine ganz, ganz große Krise. Ein ganz großes Fiasko. Wir wissen ganz wenig über diese Frau. Es wird uns nur ganz spontan immer wieder neu erzählt, dass sie eine Frau war, die in ihrer Jugend, die in ihren ersten Jahren ganz viele Probleme hatte. Und so haben wir das immer wieder gesagt zum Nebensatz Maria, von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Nun haben wir diese Erscheinung nicht mehr so massiv heute in unserer Gesellschaft. 1983 oder 84 war ich mal in Afrika unter den Maasai, Afrikaner oder Turkana Maasais. Und da erlebte ich auch dort Menschen mit massiver Bindung an Geister. Und es war manchmal schlimm zuzuschauen, wie diese Leute versklavt waren, gebunden waren an solche Geister, an solche Dämonen, an solche Kräfte, die unsichtbar sie sichtbar festhielten. Wir lesen im Lukas-Evangelium von einem jungen Mann, der von einem Geist gebunden war oder geknechtet war. Und da lesen wir, dass keiner oder die Menschen um ihn herum mit ihm nicht klarkamen, weil er solche Kräfte hatte. Er musste mit Ketten gebunden werden, er musste in Höhlen leben, fern von Menschen, weil er mit niemandem klarkam. Und Maria, so heißt es, hatte 7 solche Dämonen. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr Leben, dass ihre Jugend oder ihre ersten vielleicht 10, 20, 25 Jahre ganz schlimm waren. Wenn man Knecht ist, wenn man versklavt ist, wenn man nicht mehr das machen kann, was man machen möchte, sondern irgendwelchen unsichtbaren Kräften verpflichtet ist. Und dann heißt das so ganz lapidar, ganz kurz, und Jesus befreite sie. Jesus heilte sie von diesen 7 Dämonen. Und als Dank an diese Befreiung erleben wir dann eine Maria, die sich Jesus zu Diensten verpflichtet. Und ganz oft lesen wir auch wiederum ganz nebenbei, dass Maria dabei war. Da waren die Jünger unterwegs, da war Jesus mit den 12 unterwegs und plötzlich lesen wir von Maria, von Magdala. Und wir können nur so ein bisschen hineinspicken in dieses Leben und uns das Leben erahnen, was da vielleicht gelaufen sein könnte. Auf alle Fälle muss diese Befreiung ungeahnte Kräfte in dieser Maria freigeschaltet haben. Kräfte, die sie arbeiten ließen für Gott. Kräfte, die sie freimachten für einen Dienst in der damaligen, sagen wir so, christlichen Welt, der religiösen Welt. Und wo immer Jesus war, da war Maria dabei. Wo immer Jesus aktiv war, da lauschte sie zu. Und wenn Jesus die Bergpredigt erzählte, so stelle ich mir es vor, da war sie dabei. Wenn Jesus Kranke heilte, da war Maria dabei. Und so wurde aus ihrem anfangs chaotischen Leben ein ganz großes Fest. Ein wunderbares Fest. Und es ist nicht schön zu sehen, auch bis heute noch zu erleben, wenn Gott so Menschen befreit. Wenn Menschen zu ihm kommen, wenn Menschen dann ihr Leben ihm anvertrauen und sagen, du, ich möchte mit diesem Gott leben. Ich erlebe das oder erlebte das früher ganz oft auf Freizeiten, auf Kinderfreizeiten, auf Jugendfreizeiten. Wenn Kinder auf eine Freizeit kamen, chaotisch, laut, lärmend, wenn sie plötzlich dann während dieser Freizeit merkten, dieser Gott, das ist ja, oder kann mein Gott sein. Mit diesem Gott kann ich reden, mit diesem Gott kann ich eine Beziehung eingehen. Und auf diesem Gott kann ich mein Leben bauen. Aber wie schön wäre es, wenn unser Leben immer so in einem Fest weitergehen würde. Wir wissen alle, die wir Christen sind, einige von uns schon einige Jahre, dass das Leben ja gar nicht so weitergeht. Dass es oft Momente gibt im Leben, wo das tief runtergeht. Und manchmal noch tiefer als tief. Wo unsere Pläne plötzlich zerbrechen. Wo unsere Karriere plötzlich wegbricht. Und wo der feste Boden unseres Lebens zu einem Moorast wird. Wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und so war es bei Maria. Maria, so lesen wir, war am Grab oder am Kreuz Jesu, als Jesus gekreuzigt wurde, bis zum Schluss dabei. Sie wartete wahrscheinlich. Wartete, wird noch was passieren. Dieser Mann Gottes, der so vieles gemacht hatte,
Dieser Mann, der so viele Menschen geholfen hatte und ihr selber auch. Vielleicht steigt er noch herab. Vielleicht kommt er gleich im nächsten Moment runter und die ganze Welt erlebt, das ist Gottes Sohn. Aber es passierte nichts. Es passierte nichts. Und ihre Erwartung, sie wurde getäuscht. Es ist nicht oft so, dass unser Glaube ganz oft auf die Prüfung, auf die Krise oder auf die Prüfung, in die Prüfung gestellt wird. Und wo das, was wir uns als Glaube aufgebaut haben, plötzlich zerbricht oder wegbricht. Wie reagieren wir dann? Ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Wochen, war ich in Russland, habe eine Gemeinde besucht, ein Kinderheim besucht. Wir hatten einen wunderbaren Gottesdienst, ähnlich wie heute hier. Und der Pastor einer Feingemeinde, also was wir Fein nennen, Baptistengemeinde, leitete den Gottesdienst. Ich sprach auch im Gottesdienst. Und als wir fertig waren, dann sage ich dem jungen Pastor, Ivan heißt er, sage ich, Ivan, wie geht's dir? Naja, es geht. Sage ich, Ivan, und wie geht's dir? Und wissen Sie, plötzlich brach aus diesem Mann so das ganze Elend raus. Und er erzählte mir bis spät in die Nacht hinein von seinem Kummer, von seiner Not, von der Ehe, die kurz vom Zerbruch stand, von seinen 4 Kindern, die alle andere Wege gehen, gesundheitliche Probleme, fehlende Finanzmittel, aber vor allem auch das Schweigen Gottes. Das Schweigen Gottes. Und an diesem ersten Tag der Woche, was wir Ostern nennen, da erlebte Maria das Fiasko ihres Lebens. Aus dem Fest, aus dem wunderbaren Anfang mit Gott, wurde ein Fiasko. Wir kennen das ja von unserer, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist, in unserer Gemeinde, da kommt am Sonntagmorgen meistens der Leiter vom Gottesdienst, steht er auf und sagt, ruft laut hinaus in die Gruppe, Christus ist auferstanden. Und die ganze Schar ruft zurück, wahrhaftig, er ist auferstanden. An diesem ersten Tag der Woche, da rief keiner, er ist auferstanden. Und Maria von Magdala hatte überhaupt keinen Gedanken für diese Auferstehung. Als Jesus gefangen wurde, als er gekreuzigt wurde, da schwieg Gott. Als es dunkel wurde, als der Vorhang zerriss, da schwieg Gott. Als Jesus starb, da schwieg Gott. Und als er begraben wurde, da schwieg er immer noch. Kennen wir das auch? Wenn unsere Anstrengung in der Gemeinde nicht belohnt wird, wenn wir alles hingeben, wenn wir sagen, ich war der Treueste oder bin der Treueste oder einer der treuesten Mitarbeiter in dieser Gemeinde, ich lese aktiv meine Bibel, ich lese und bete jeden Tag mit Gott. Aber Gott schweigt. Gott schweigt. Und Gott schweigt. Es ist interessant, dass Gott uns dieses Schweigen zutraut, um uns zu prägen. Nur, in dem Moment, wo Gott schweigt, ist es unheimlich schmerzhaft. Und ob man dann in der Gemeinde ist oder ob man alleine ist, wenn dieses Schweigen Gottes zu einer großen, großen Last wird, dann scheint man ja oft zu zerbrechen, kaputt zu gehen. Und ich glaube, kurz davor war Maria. Wahrscheinlich fühlte sie sich wahnsinnig enttäuscht oder getäuscht von diesem Mann, der ihr alles genommen hat, der ihr eine neue Perspektive gegeben hat oder neue Ideen gegeben hat und jetzt plötzlich verschwunden war. Sie hatte aufs falsche Pferd gesetzt oder falsch investiert. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Und sie standen am Anfang ihres gesamten Lebens, wieder da, wo sie mal angefangen hatten. In den 80er, Ende der 80er Jahren hatte ich mal für meine Kinder kleine Aktienpakete gekauft. War sehr stolz drauf, waren Mini-Pakete, kleine Pakete. Ein halbes Jahr später stand ich vor dem Nichts. Das ganze Geld war verschwunden. Und für so einen armen Missionar, der so nichts hat, ist er noch schmerzhafter. Und ich musste ganz von vorne anfangen. Und wie viel schlimmer war es für Maria, die investiert hatte, die aufgebaut hatte, die ihr Leben diesem Gott anvertraut hatte oder diesem Mann anvertraute. Und jetzt stand sie vor dem Nichts. Und vielleicht sind Sie heute Morgen auch hier in diesem Gottesdienst zu sagen, ich habe so vieles investiert in diese Religion, in diesen Gott. Aber Gott schweigt. Gott schweigt. Gott schweigt. Dann ist das eine Botschaft für Sie und für mich. Und der Maria, genauso wie den Jünger, drohte nicht nur eine seelische Pein, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch der Tod. Das wurde damals oft so gemacht mit Anhängern von irgendwelchen Sekten, dass sie alle einfach umgebracht wurden. Und wir lesen ja auch von den Jüngern in Vers 19, dass sie sich eingeschlossen hatten vor panischer Angst vor der Zukunft. Und an diesem ersten Tag der Woche dachte keiner von diesen Menschen, von diesen zwei Frauen, von denen wir am Anfang lesen, an einen lebenden Gott. Sondern sie gingen zum Grab, um einen tödlich getöteten Toten zu begraben. Da war keine Perspektive für die Zukunft, sondern sie wollten einem toten Leib die letzte Ehre erweisen. Und wenn sie dort ankommen, stellen sie fest, dass selbst das ihnen geklaut wird. Manchmal denken wir, dass die Krise, in der wir stecken, schon tief genug ist. Und da fallen wir noch in eine noch tiefere Krise, noch größere Krise. Wo bleiben wir dann? Wo bleibt unsere Hoffnung? Wo bleibt unsere Perspektive? Dabei waren sie ja immer bei Jesus gewesen. Sie hatten Jesus zugehört. Sie waren sozusagen in der Gemeinde dabei gewesen. Und sie hatten diese wunderbaren Lehren Jesu Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr zugehört. Sie hatten ihm zugehört, wie er den Bergpredigt erklärt hatte. Sie hatten ihm zugehört, wie er ihnen vorhergesagt hatte, dass er sterben sollte und sterben würde und dass er auferstehen würde. Sie hatten gesehen, wie er geheilt hatte. Sie waren sozusagen in der Bibelschule Gottes gewesen. Sie hatten alles mitbekommen. Aber wissen Sie was? Das ist etwas, was ich oft so feststelle in meinem Leben. In Zeiten der Krise, da hilft keine Dogmatik. In Zeiten der Krise, da hilft keine Theologie. Da macht man noch so vieles über Gott und von Gott und mit Gott erlebt haben und von Gott wissen. Aber in Zeiten der Krise, da ist da plötzlich wie so eine Blockade. Und dann ist man für nichts und für niemand mehr empfänglich. Und so sehen wir diese Maria hier in Vers 11, da heißt es hier, ich lese aus der Schlachterübersetzung, Maria aber stand draußen und weinte. Ein Häufchen Elend. Da war kein Gedanke an das Morgen, kein Gedanke an den Nachmittag, kein Gedanke an die Zukunft, keine Pläne. Da war einfach nur Enttäuschung. Da war einfach nur Leere. Ich war vor einigen Jahren bei Besuch bei meinem Mitarbeiter, ein wunderbares Mitarbeiter-Ehepaar. Beide sind in meinem Alter, um die 40. Zwei fast erwachsene Söhne, zwischen sind sie erwachsen. Und er erzählte mir, dieser Mann, seine Frau habe Krebs. Und die Ärzte gaben ihr nur 2 Monate zu leben. Und da verbrachten wir einen Tag mit diesem Ehepaar, Alla und Sascha heißen sie. Wir saßen dort an dem Küchentisch. Und wenn sich mit diesem Mann anschaute, der noch vor einigen Wochen und Monaten so wunderbaren Reden gehalten hatte, und ich schaute ihm in die Augen und wissen Sie, was ich sah? Verzweiflung. Verzweiflung. Ein riesengroßes Fragezeichen. Warum? Warum ich? Warum muss mir das passieren? Die Frau übrigens, die lebt immer noch. Entsprechend oder entgegen den Vorhersagen der Ärzte. Aber in diesem Moment saßen wir da und keiner von uns konnte sprechen, weil einfach die Not und die Last so groß war und so stark war. Ein ganz typisches Beispiel aus dem Alten Testament ist für mich der Prophet Elia. Wir kennen diesen Mann, der für Gott kämpfte in einer ganz, ganz schwierigen Zeit, wo das gesamte Umfeld gottlos war und wo es eine sehr, sehr stark Gott ablehnende Regierung gab. Und die Christen, oder damaligen Christen, damaligen alttestamentlichen Gläubigen wurden stark verfolgt. Und dieser Mann, der erlebte Gottes Fürsorge. Zuerst im Alleingang und dann bei diesem wunderbaren Sieg auf dem Berg Karmel. Als Gott das Feuer schenkte und er anschließend 450 falsche Propheten umbrachte. Und man könnte denken, nach so einem Sieg, da müsste dieser Mann auf 7 Wolken schweben. Das heißt dann auch am gleichen Tag, am gleichen Abend, da bekam ein Bote. Ein Bote, der zu ihm ins Haus kam und sagte, so sagt Isabel, die Königin von Israel, morgen um diese Zeit bist du tot. Und wissen Sie, dieser Mann Gottes, der noch vor einem Tag, noch nicht mal einem Tag, Gottes Kraft, Gottes Macht wunderbar erlebt hatte, der hat nichts anderes zu tun, als die Sachen zu packen und abzuhauen. Und er läuft und läuft und läuft und läuft weg von Gott, weg von den Menschen. Vor Angst, vor Angst. Und ich glaube, es gibt drei Gründe, warum Elia damals versagte, warum wir oft in unserem Weg mit Gott so Probleme haben. Das erste war die Selbstüberschätzung. Wenn wir jetzt diesen Abschnitt lesen in 1. Könige 17, dann lesen wir ganz oft von: Ich habe gekämpft. Ich war der Einzige. Ich war treu. Ich bin der Beste, der Stärkste, der Aktivste. Und der Elia überschätzt sich in seinem Einsatz. Und er sieht den Erfolg der Arbeit an sich hängen. Das Zweite ist, er verkennt die anderen Menschen. Er macht unbewusst Anschuldigungen oder schuldigt diese Menschen an, weil sie angeblich alle untreu gewesen seien. Und Gott sagt: Du, ich habe noch andere Menschen, die genauso treu sind, die genauso dir dienen. Und das Dritte ist, sie verkennen Gott. Sie verkennen Gott, oder er verkennt Gottes Macht. Er sieht sich als Handelnden, aber nicht Gott. Er hat sich einen Weg mit Gott vorgerechnet. Und er erkennt nicht, dass Gott anders geht, dass Gott andere Wege führt. Und genau hier finden wir Maria. In diesem Morgen, da ist Gott für sie nur noch eine Theorie. Nur noch eine Möglichkeit, eine ganz, ganz ferne Möglichkeit, keine reelle Kraft mehr. Und der moderne Psychologe würde sagen heute, Maria litt an diesem Morgen am posttraumatischen Stresssyndrom. Sie war geblockt für die Wahrheit. Sie hatte dieses Trauma. Und merken wir, sie wird dreimal angesprochen. Zuerst von den Engeln, dann von Jesus. Und erst beim dritten Mal, das zerbricht diese Mauer, diese traumatische Mauer. Sie war gekommen, um einen Toten zu begraben. Und sie war nicht bereit für neue Nachrichten, für neue Botschaften. Und es kann durchaus sein, dass auch Sie heute Morgen hier sitzen, zwar leibhaftig, anwesend, aber Ihr Geist, Ihre Seele ist traumatisiert. Und das große Fragezeichen steht in Ihrem Herzen: Warum Gott? Vielleicht war es nichts so Dramatisches wie in dieser Geschichte. Vielleicht ist die Karriere, die kaputt gegangen ist. Die Ehe, die am Scheitelpunkt steht. Vielleicht sind es die persönlichen Fragen oder die ganz einfache Beziehung zu Gott, die nicht mehr so fließend ist, wie sie es sich wünschten. Und sie stehen da und sind nicht bereit für das, was Gott ihnen sagen möchte. Aber wissen Sie was? Die gute Botschaft ist: Gott macht aus einem Fiasko wieder ein Fest. Gott macht aus dem Fiasko von Maria ein Fest. Es bleibt nicht nur beim Fiasko, sondern macht ein Fest im Leben dieser Frau. Er spricht sie an. Er spricht sie zweimal an. Zuerst wird sie von Engeln angesprochen, dann von Jesus zum ersten Mal, dann beim zweiten Mal. Und er nennt sie beim Namen: Maria. Maria. Und was Jesus diesen Namen nennt, Maria, dann heißt es hier in Vers 16, da wendet sie sich um und so weiter. Und ich habe gelesen, dass es eigentlich heißen soll, da stützt sie sich auf ihn oder ihm zu und sagt zu ihm. Dann merken wir plötzlich, wie diese ganze Barriere, diese Angst wegbricht und sie mit neuer Energie auf Jesus zukommt. Genauso wie damals Jesus Maria mit seinem Namen ansprach, so möchte ich auch Sie heute Morgen ansprechen. Und vielleicht ruft er jetzt Ihren Namen. Egal wo Sie stecken, egal wie tief die Krise des Lebens ist, Jesus ruft. Jesus spricht Sie an und sagt: Hey, komm zu mir. Komm zu mir, ich will dir helfen. Wir lesen ja von diesen wunderbaren Worten Matthäus Evangelium: Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen sind. Ich will dich erquicken. Manchmal ist es schwierig, Jesus zu hören, im Lärm unserer Gesellschaft, im Lärm unseres Alltags, wenn die Maschinen um uns herum heulen, oder die Kinder uns am Rockzipfel ziehen, oder die Arbeiten so viele sind. Jesus machte aus dem Leben Marias oder aus dem Fiasko Marias ein neues Fest. Und Jesus möchte auch Ihnen in Ihrem Fiasko begegnen, Ihnen helfen und Ihnen ein neues Fest schenken.